SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich im Künstlerhaus Edenkoben zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Mai. Seit nunmehr 50 Jahren wählen jeden Monat 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast. Kirsten Vogt ist freie Literaturkritikerin und Kuratorin an der Kunsthalle in Karlsruhe. Daniela Striegel ist Literaturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin, unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und ebenfalls zu Gast ist Gerrit Bartels, Feuilletonchef des Tagesspiegel aus Berlin. Isabel Dumais und Johannes Wördemann werden heute Ausschnitte aus den 4 Büchern lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai. Prosopon heißt der neue Roman von Anna Fellenhofer aus dem Wiener Luftschacht Verlag. Und mit dem Titel wird auch das zentrale Thema des Buchs aufgegriffen. Daniela Striegel, was bedeutet denn dieses Wort und worum geht es in Fellenhofers Roman?
Also Prosopon heißt auf Griechisch einerseits das Gesicht und andererseits die Maske. Im antiken griechischen Theater war das eben auch die Maske, die das Gesicht verhüllt hat bzw. ein anderes Gesicht gezeigt hat. Und in diesem Buch geht es um einen Mann, der die Fähigkeit nie besessen hat, Gesichter insofern zu lesen, als er die Menschen über das Gesicht erkennt. Also er schafft es nicht, Menschen zu erkennen. Er kann sich auch nicht merken, wer ist. Und diese Prosopagnosie, diese Gesichtsblindheit, ist eines der Themen dieses Romans.
Die Geschichte, die erst erzählt werden muss, wie es im Roman heißt, beginnt in einem Krankenhaus. Was ist geschehen?
Also ein 7-jähriger, kleiner Bub, der heißt Finn, ist bei einem Unfall, bei einem Verkehrsunfall vor seiner Schule schwer verletzt worden. Das ist einige Monate her. Wir befinden uns am Beginn der Pandemie, zu der Zeit, als diese Familie sich im Krankenhaus trifft. Die Eltern sind im Krankenhaus mit dem Sohn einquartiert und der liegt im Sterben. Und es ist aber offensichtlich so, dass die Erzählerin, Johanna, die Ich-Erzählerin, dem Vater, der Jakob heißt, vorwirft, dass er irgendwas nicht richtig gemacht hat, dass er irgendwie schuld ist an diesem Unfall. Es stellt sich erst später, viel später gegen Ende heraus, was der Vater gemacht oder nicht gemacht hat.
Und damit sind wir auch bei der Lesestelle aus dem Roman Prosopon von Anna Fellenhofer. Liest nun Isabel Dumais. Bitte sehr.
Wie er es erfuhr und wann, er wusste es nicht. Aber jedes Mal, wenn er ein Gesicht betrachtete, war da zunächst immer nur ein Mund, ohne Gegend. Dann, über weite Strecken, nichts. Bis hin zur Nase, auch sie ohne Gegend. Und nach einem dritten Nichts kamen die Augen im Zwillingspaar. Am Ende lag das Gesicht, als wäre es mit Wucht in ihn hineingeschleudert worden, zerschlagen da. Hier der Mund, dort die Nase, drüben die Augen, beliebig zu bewegen und immer durcheinander. Zuweilen sammelte er die Einzelteile ein, hielt versuchsweise eines ans andere und streute sie dann doch wieder verärgert aus. Nichts als Versatzstücke waren sie. Mund, Nase, Augen, jedes für sich und niemals im Verbund. Ein Mund aber, das wusste er, machte noch keine Person. So war es schließlich auch mit der Mutter gewesen, das verstand er jetzt. Jemand ist eine Person und dann ist er sie nicht mehr. Das erträgt kein Mensch. Früher war die Mutter im Vorraum des Kindergartens gestanden, an der Schwelle zur Garderobe, und hatte, ebenso wie die anderen Mütter, auf das Kind gewartet, das ihr nach einem langen, flachen Vormittag wieder zustand. Aber er war nicht gekommen. Er hatte alle anderen Kinder vorgelassen, war auf der Stelle getreten, hatte an den Fingern gekaut, hatte sich auf die Lippe gebissen und schien für alle Zeiten in dieser unentschlossenen Haltung verharren zu wollen, bis ihm die Kindergärtnerin endlich den Schubs gab. Kaum in die Richtung gestoßen, war er ihr zaudernd nachgegangen. Aber da war es schon zu spät gewesen und der Schwindel aufgeflogen. Dass die Mutter ihm ins Gesicht schlug, auf der Straße, als die Kindergärtnerin aus dem Blick war, und sie beide allein, war dabei nur folgerichtig. Wie es im Übrigen auch folgerichtig war, dass sie es jahrelang auf sein Gesicht abgesehen hatte, dass sich ihre Bestürzung, ihre Wut, ihre Feindseligkeit an seinem Gesicht abarbeiteten. Dass sie davon nicht abließ, sondern wieder und wieder darauf zurückkam. Dabei hatte sie recht gehabt, das wusste er jetzt. Am Gesicht entschied es sich. Ohne Gesicht keine Hoffnung. Wer hatte das gesagt? Auf eine gemeinsame Welt.
Isabel de Mee las aus Anna Fellnhofers Roman Prosopon, ein Buch aus dem Wiener Luftschacht Verlag. Der Band steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Kirsten Vogt, der Roman ist ja in einer mal analytischen und dann wieder äußerst bildhaften Sprache gehalten. Es gibt mythische Bezüge, drei äußerst verschrobene Märchen, wie ich finde, die in die Erzählstränge eingeflochten werden. Wie würden Sie das Buch ästhetisch einordnen?
Als eminent interessant, als eminent gut komponiert, als gebaut wie ein Spiegelkabinett. Deshalb, weil der Spiegel eine zentrale Rolle hat. Der erste Wutausbruch des jungen Mannes, der diese Prosopagnosie hat, geschieht vor einem Spiegel im Kindergarten, in dem er sich selber nicht erkennt, sein eigenes Gesicht nicht zusammensetzen kann. Und diese tiefe erste traumatische Verstörung, sich nicht selbst zu begreifen, zu erfassen zu können, gibt für mich die Poetologie des Romans ein wenig ab, weil es immer wieder zu Spiegelphänomenen kommt, ganz faszinierenden, ja, Parallelitäten der Ereignisse, Wiederaufnahmen von tragischen Reizreaktionsschemata, was die Mutter mit dem jeweiligen Kind angeht, auch das verunglückende Kind, hat eine kognitive Störung offenbar, die nicht genau benannt wird. Man könnte vielleicht daran denken, dass es autistisch ist. Auf jeden Fall ist dieser sterbende Junge hochaggressiv, unberechenbar, gewalttätig, wird schon monströs geschildert. Und was die Frau Fellnhofer erreicht, ist, dass sie sowohl diese Anamnese dieser beiden kranken Menschen hinbekommt mit diesem nüchternen Sprechen, als auch die Empfindungen der Mutter, die nämlich aus dem Krankenhaus aufbricht und in einer relativ kurzen Zeit das gesamte Leben zu rekonstruieren versucht, ihres kranken Mannes. Also eine hochempathische Leistung versucht zu vollbringen, auch brachial. Sie räumt nämlich schon bevor das Kind tot ist, das Kinderzimmer aus. Also es ist ein Roman, der eminent traurig ist und eminent dicht. Sie packt unheimlich viel rein und auch sehr lyrisch und dadurch bezwingend.
Gerrit Bartels, ich möchte mal Ihre Kollegin und Bestenlistenjurorin Cornelia Geißler zitieren, die in der Berliner Zeitung über den Roman Folgendes geschrieben hat. Zitat: Die Autorin kann sehr viel, haben wir gerade gehört, aber hier will sie möglicherweise zu viel. Phasenweise erdrückt sie ihre Geschichte mit umständlich geschilderten Beispielen des Sonderbaren. Herr Bartels, wie sehen Sie das?
Ich muss, glaube ich, der Kollegin Geißler dann auch so ein bisschen zustimmen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass der Roman schon wahnsinnig interessant ist. Und auch das, was Sie gerade gesagt haben, fand ich auch, ist alles richtig. Aber erkrankt so ein bisschen an der Überambitioniertheit, also wo man dann auch bei der Lektüre manchmal das Gefühl hat, man kommt so ein bisschen, ja, ins Stolpern. Es gibt Passagen, also gerade die Passagen, wo also das Leben dieses Mannes mit der Erkrankung geschildert wird, die man wirklich verschlingt einerseits. Dann ist man aber immer wieder dabei zu überlegen, wie ist das Ganze jetzt konstruiert? Das beginnt ja mit einer Ich-Erzählung, ja, die dann, also vielleicht nicht ganz so fließend, übergeht eben in eine auktoriale Erzählung, also wo es dann diese Brüche gibt, wo sie dann sagt, es war da ein Anfang und dann wird erstmal im Konjunktiv, gibt es ein paar Sätze im Konjunktiv und dann geht eben einfach diese fortlaufende Erzählung weiter, die dann eben eine auktoriale Erzählhaltung ist. Und das passiert in dem Buch. Und da hat man manchmal das Gefühl, dass sie da so ein bisschen ins, ja, manchmal selber etwas durcheinander gerät, ins Stolpern kommt. Also das ist bei den drei Märchen, die schon erwähnt sind, da werden wir vielleicht noch länger drüber reden. Also es gibt ein Märchen, das ist einfach gar nicht durcherzählt. Das erzählt der Vater immer eben dem siebenjährigen, sechsjährigen, siebenjährigen Sohn, auch überambitioniert, weil man die Märchen eben wirklich teilweise, also sind in keinem Fall was für einen 6-7-Jährigen, aber es gibt eben bei dem dritten Märchen auch eins, wo auf einmal es wirklich einen kompletten Bruch gibt aus der Erzählung heraus und wo Johann, also so heißt dann der Vater, sagt, ja, diese Geschichte ist vielleicht doch nicht richtig und man ist auf einmal in einer ganz anderen Situation drin und das passiert 2-3 Mal im Roman, das passiert auch am Ende noch einmal im Roman, wo der Mann, die Frau, beide im Krankenhaus sitzen, er ist er, sie ist sie und man nicht weiß, ja, wer erzählt es jetzt? Eigentlich müsste dieses ganze Buch eben durch diese Ich-Erzählerin gedeckt sein, so wie es anfängt, aber dem ist eben nicht der Fall. Und das ist so ein bisschen störend, also einfach was die Erzählkonstruktion anbetrifft.
Vielleicht sollten wir darüber sprechen, worum es eigentlich in diesem Roman geht. Denn wir haben einerseits gewissermaßen die medizinische Ebene, vielleicht das auch noch zur Ergänzung. Die Autorin ist nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Psychologin, kennt sich aus, was solche Phänomene angeht. Sie hat auch gewissermaßen ein Interesse, dieses Phänomen der Gesichtsblindheit literarisch aufzugreifen. Aber da ist doch, glaube ich, noch mehr, Frau Striegel.
Ja, grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die deutsche Literaturkritik so schnell zu überfordern ist. Also ich habe da keinerlei Verständnisschwierigkeiten gehabt. Ich glaube auch nicht, dass sie stolpert, sondern dass sie schon ganz bewusst gesetzt, auch der Wechsel der Perspektiven. Sie spricht ihren Sohn, der so etwas wie ein vertrautes Monster ist, mit Du an. Also sie ist eine Ich-Erzählerin. Teilweise wird das auch in der zweiten Person erzählt, wenn sie mit ihm spricht. Und sie sagt natürlich dem Sohn, der sie nicht wirklich hört, das, was er gemacht hat. Aber das erzählt sie uns. Es geht um diese beiden, kann man sagen, klinischen Fälle. Also einerseits ist es eben diese Gesichtsblindheit des Mannes, der auch seinen Namen wechselt, der ein Abenteuer nach dem anderen erlebt, weil er seine eigene Identität genauso anzweifelt, wie er die Identität der anderen anzweifelt. Das heißt, er wechselt ununterbrochen Beruf, Name, Stellung. Und auf der anderen Seite geht es um diesen Sohn, um diesen Buben. Wir am Anfang einfach Mitleid fühlen mit dem Kind, bis wir draufkommen, dass der den eigenen Eltern extrem unheimlich ist. Und es gibt Fotos, die diese Frau anschaut, diese Mutter. Und da heißt es an einer Stelle, dass die Fotos immer knapp vor einer Katastrophe aufgenommen wurden, bevor er seine Gabel einer Mitschülerin oder einem anderen Kindergartenkind in den Oberschenkel gerammt hat zum Beispiel. Also das ist ein Kind, ich hätte also als Laien, hätte ich gesagt, das sadistisch veranlagt ist und diesen Sadismus erst richtig entwickelt. Und die Eltern sind mit diesem Kind natürlich überfordert, der Vater eben selbst krank, selbst nicht im Leben wirklich verankert. Und unter diesen Abenteuern sind auch, finde ich, spannende Geschichten. Zum Beispiel eine Fischfang-Expedition mit 2 Brüdern, wo der Johann, der selbst nicht schwimmen kann und eigentlich wasserscheu ist, mitfährt nolens volens. Und dann kommt es zu einer kritischen Situation und er soll den einen retten, aber er weiß ja nicht, welcher der ist. Der hat nämlich eine Zuckerkrankheit und er weiß nicht, welcher der beiden, er kann sie ja nicht auseinanderhalten. Also solche Episoden führen vor, worum es dann auch bei dieser Gesichtsblindheit in der Praxis geht.
Man könnte jetzt vielleicht auch noch ergänzen, auch die Mutter von Johann/Jakob ist krank, muss regelmäßig psychiatrische Einrichtungen aufsuchen, ist alkoholsüchtig. Die Frage ist, ist der Text überfrachtet oder gehört es gewissermaßen zu dieser Prosa, zu der Ästhetik dazu, dass auf einer ästhetischen Ebene diese Suche nach den Identitäten durchgespielt wird?
Also ich halte ihn auch nicht für überfrachtet. Ich halte ihn für eine ständige Darstellung von Brüchen und Brüchigkeiten. Es ist wesentlich das Thema, dass dieses Nicht-Erkannt-Werden, dieses Gesehen-Werden-Wollen, wenn es ausbleibt, aggressiv macht. Also die Aggressoren, nämlich sogar diese alkoholkranke Mutter, ist jetzt schwierig, das nicht zu spoilern, aber die attackiert ihren Sohn und zwar denkbar massiv, ohne dass dieses Kind ihr was getan hat, abgesehen davon, dass das Kind diese Mutter nicht erkennt. Und dieses Nicht-Erkannt-Werden, das löst Hass aus und Aggression. Und vor der fließt dieser Johann Jakob mit wechselndem Namen durch die Welt, weil es ist ein Druck. Man muss die anderen erkennen, sonst bildet sich keine Welt etc. pp. Und eigentlich ist das so eine Art von Täter-Opfer-Umkehr gewissermaßen. Also er tut den Menschen nichts, er hat ein Defizit und das macht aus den Menschen, die ihn umgeben, aggressive Menschen. Diese Mutter landet schließlich in der Zelle in Stuttgart-Stammheim. So viel kann man wenigstens sagen, wo Gudrun Enslin sich erhängt hat. Also da sind ganz viele ganz schwere Dinge drin, aber ich finde das extrem faszinierend verdichtet, weil es wirklich Krankheit als Fatum zeigt. Das ist für mich das Thema. Diese Mutter, die nämlich versucht, sich zu erklären, was war, wie ist der Unfallhergang gewesen, was ist ursächlich gewesen, haben wir Fehler gemacht, die auch Schuld auf sich geladen hat, versucht, das zu bewältigen und begreift dabei, dass sie dem Kind in 7 Jahren kein Stück näher gekommen ist. Das ist eigentlich das tragische Resümee, das sie zieht. Und diese Ferne, dieses Nichterkennen voneinander durch das Fatum der Krankheit, das finde ich ein ganz faszinierendes Thema. Wir wollen alle gesehen werden. Das ist so eine Floskel. Sie wollen sich gesehen fühlen. Das sagt der Chef zur Mitarbeiterin und so weiter. Das ist auch eine, wie soll ich sagen, im Moment sehr akute Unterstellung, oder es ist ja auch Facebook, alle wollen einander sehen und sich zeigen. Das ist ein Thema, was, finde ich, auch abgesehen von dieser wirklich pathologischen Seite gesellschaftlich total relevant und spannend ist.
Prosopon, der neue Roman von Anna Fellenhofer aus dem Luftschacht Verlag, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank.